Ja, da kann man eigentlich nur Amen sagen. Deine Gnade, sie reicht bis ans Ende der Welt. Und von dir geliebt, macht mein Leben Sinn. Meine schönste Melodie erzählt nun für alle Zeit von deiner Liebe, die bleibt. Deine Lebensmelodie, geprägt von der Liebe Gottes, passt so ein wenig zu dem Thema vom Forschertag. Ihr habt es noch drauf. Wie lautet das Thema vom Forschertag, das Sie gestern bewegt haben? Du bist Gold wert, genau. Darum ging's. Du bist Gold wert. Und Volker, Quarki haben uns ja gerade schon so ein bisschen erzählt, worum es ging. Und Dr. Tut nicht weh, hat uns gezeigt, wie Gott großartig für uns Menschen sorgt. Diese wunderbare Schöpfung. Gott hat die Idee gehabt, Menschen zu machen. So Leute wie wir. Wo er sagt, ihr glaubt es kaum, aber ihr habt etwas, was mir ähnelt. Ihr seid Ebenbilder von mir. Wir sind fähig, mit diesem Gott Gemeinschaft zu haben. Wir können ihn hören. Wir können mit ihm reden. Wir können empfinden. Wir können seine Liebe empfinden. Und ja, das war schon plastisch, ne? Wie Rita und Phil für ihren Vite das Kinderzimmer vorbereitet haben. Im Vorfeld schon. Ihr wusstet, dass ein Junge wird, habt blau gemacht? Nein, wie habt ihr denn das Zimmer gestrichen? Gar nicht. Man macht sich einen Kopf, ne? Wie machen wir es? Es soll vorbereitet sein. Wie Rita gerade sagte, das Kind soll ein Zuhause haben, soll sich sicher fühlen, soll sich geliebt wissen. Und Gott hat das nicht anders gemacht. Er hat seine Menschen nicht einfach irgendwo in die Wüste gestellt, sondern er hat eine Welt gemacht, wir haben es gerade so ein bisschen gesehen, ein Paradies, ein Garten Eden, ein Kinderzimmer für uns Menschen, mit einem tollen Garten, wo Gott sagt, da werde ich euch begegnen, ich besuche euch. Und Gott ging durch den Garten, die Menschen gingen durch den Garten, war eine schöne Zeit. Wir hatten gerade dieses Bibelwort von dem David da mit drin, aus Psalm 139. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Ich weiß nicht, ob du damit einstimmen kannst. Ich habe das schon mehrmals gesagt. Ich vergesse das mein Leben lang nicht, wegen ein 14-jähriges Mädel, ich glaube 14 war sie, hochgradig zuckerkrank, sich das als Konfirmationsspruch ausgewählt hat. Ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. David war ein Mann, der eine Beziehung zu Gott hatte. Und ich glaube, dass Leute, die glauben, mehr erkennen. Sie erkennen, dass sie kein Zufallsprodukt sind. Sie erkennen, dass es einen Schöpfer gibt, der sie gewollt, bewusst gemacht hat und mit Liebe begegnet. Und wir haben gerade gesungen, diese Liebe bleibt. Auch wenn man das manchmal nicht so fühlt in seinem Alltag. Möchte ich fragen heute Morgen, kannst du noch staunen über die Größe dieses Gottes, über das Wunderwerk seiner Schöpfung? Ich musste gestern nochmal so nachdenken, wie der David, ich sagte euch, ich bin mit dem Psalm so ein wenig unterwegs und David taucht da öfter auf. Psalm 8. Wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe, den Mond und die Sterne, die du an ihren Platz gestellt hast, wie klein und wie unbedeutend ist da der Mensch, und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn. Denn du hast ihn nur wenig geringer als Gott gemacht und ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Du hast ihn über alles gesetzt, was du erschaffen hast, und ihm Vollmacht über alles gegeben. Also David hat ein recht positives Bild von dem Wert der Menschen. Wenn man in die Offenbarung reinschaut, Offenbarung 4 zum Beispiel, da dürfen wir einen Blick hineintun in den Thronsaal Gottes. Und dann siehst du, wie Wesen geschildert werden, die unseren Verstand sprengen. Mächtige Wesen, Engelwesen. Großartig in der unsichtbaren Welt. Und David kommt daher und sagt, weißt du, ich habe erkannt, Gott hat uns nur ein wenig geringer, nicht als diese Engelwesen gemacht, sondern ein wenig geringer als er selbst. Wir sind mehr, wir sind die Krone der Schöpfung, wie es hier heißt, gekrönt mit Ehre und mit Herrlichkeit. Wie sieht das heute Morgen bei uns beiden aus? David sagt, ich bin wunderbar gemacht, bin die Krone der Schöpfung. Wie empfindest du das im Blick auf deinen Wert? Fühlst du dich wertvoll? Wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden und jeder das jetzt ehrlich beantworten würde, ich fühle mich wertvoll, weil, oder ich fühle mich wertvoll, nein. Ich weiß nicht, ob alle sagen können, ich fühle mich wertvoll. Wir sind nicht mehr im Paradies, wir sind nicht mehr im Kinderzimmer. Da ist eine ganze Menge passiert. Wir sind jenseits von Eden. An dieser Stelle ist für mich der Punkt, wo ich sage, jetzt will ich wieder die Brücke schlagen zur Jahreslosung. Mit dem Ding, das mich dieses Jahr weiter bewegt. Suche Frieden und jage ihm nach. Und ich habe gemerkt, wie das Forschertag-Thema da reingreift. Es ist ja ein Wort, was vorher, da lautete das ab vom Bösen, tu Gutes und suche Frieden und jage ihm nach. Ein Wort für die Leute, die jenseits von Eden sind, die nicht mehr im Paradies sind, wo sie merken, es ist eben nicht mehr Friede. Und wir haben gesehen, und ich wiederhole das immer wieder, weil mir das wichtig ist, dass wir es in diesem Jahr bewusster einüben und nicht nur 2019, das ist eigentlich die Melodie unseres Lebens, Suche nach Frieden. Und wir haben gesehen, dieser Friede hat einen großen Bedeutungsradius, aber im Zentrum steht immer Gott. Gott ist unser Friede, Jesus ist unser Friede. Und deswegen geht es immer darum, dass ich jetzt nicht versuche, zuerst die Umstände zu verändern, sondern Frieden suchen heißt immer zuerst die Fluchtrichtung, die Lebensausrichtung nach Gott hin auszustrecken. Gott, da gibt es Frieden. Und dieser Friede muss dann von innen nach außen wachsen. Es gibt ein Wort im Propheten Jesaja, wo er deutlich macht, Gottlose, Menschen, die nur eine lose Beziehung zu Gott haben oder keine Beziehung zu Gott, Gottlose haben keinen Frieden. Ich bin der festen Überzeugung, das Einzige, was uns in unserem Leben, in dem Chaos unseres Alltags Halt geben kann, ist eine Beziehung zu diesem Gott, die eben geprägt ist von Liebe, wie wir es gerade gehört haben, und geprägt ist von Vertrauen, von tiefem, echtem Vertrauen. Und wenn ich dann bei Gott wieder bin, Shalom heißt in Übereinstimmung sein, da ist Harmonie. Wenn du mit Gott in Harmonie wieder bist, dann wird Frieden. Ihr erinnert euch noch an den Garten Eden. In diesem Garten gab es ja einen Baum in der Mitte. Den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. In Harmonie mit Gott sein heißt, ich bin in Übereinstimmung mit dem, was er sagt. Und Gott sagt, lass die Finger von diesem Baum. Wenn ich im Frieden lebe, lasse ich die Finger davon, weil Gott sagt, es ist böse, davon zu essen. Ihr wisst, wir haben nicht die Finger davon gelassen. Wir waren nicht einverstanden mit der Bewertung dieser schönen Frucht. Sie war schön anzuschauen, machte klug, offensichtlich, dass sie hinterher wussten, was gut und böse ist. Aber sie haben den Frieden mit Gott verloren, sie haben die Beziehung zu Gott verloren. Und wir alle wissen, wir sind nicht mehr im Paradies und wir sind nicht mehr so, wie Gott sich gedacht hat, dass wir sein sollten. Also Shalom, Frieden suchen, bedeutet, dass ich auch dahin komme, dass ich sage, Gott, was du sagst, ich möchte Ja dazu sagen. Und wenn du die Dinge bewertest, dann möchte ich sie nicht bewerten, wie es unsere Gesellschaft tut. Ich möchte die Dinge nicht bewerten, wie ich es tue. Shalom heißt, ich möchte hören, was du sagst und möchte die Sachen sehen, wie du sie siehst. Und Gott, ich möchte auch mehr empfinden, wie du empfindest. Shalom heißt, wieder bei Gott zu sein, in Übereinstimmung mit diesem Gott. Und dann sagt Jesus, egal wo du bist, egal in welcher Zeit, Friede, der nicht von dieser Welt ist, wird dein Innerstes prägen. Kein leeres Versprechen, sondern die Zusage dessen, der aufgefahren ist in den Himmel und sagt, ich lasse euch meinen Frieden. Machen wir uns auf, den Shalom zu suchen. Und für mich ist das jetzt mittlerweile so eine kleine Lebensmelodie, die ich einübe. Wir waren letzte Woche bei Psalm 37. Wo David für mich fasziniert so einen Zyklus aufzeigt. Wie wir in dieser Welt, in der wir immer wieder aus dem Tritt geraten, wo immer wieder Unfriede in unser Leben kommt, weil wir uns ärgern, weil wir uns sorgen, weil wir bitter werden, weil wir verletzt sind, weil keine Ahnung. Aber immer dann, wenn wir uns darauf fokussieren, sind wir gefährdet herauszukommen aus der Verbindung, aus der Beziehung zu Gott, die geprägt ist von Vertrauen. Wann immer sowas passiert, sind wir gefährdet, dass wir die Mitte und den Halt unseres Lebens verlieren. Und David sagt uns, Leute, nicht nur 2019, sondern darüber hinaus, für den Rest eures Lebens, lernt diesen Rhythmus der Gnade, auszusteigen aus dem, wo ihr jetzt seid und euch bewusst aufzumachen zu dem Gott, der da ist. Jesus ist hier. Wir sagten, der Eintritt in den Zyklus ist, lass los, überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Ich habe jetzt leider nur die Fernbedienung, die will ich jetzt nicht fallen lassen, aber lass los mit der Handfläche nach unten heißt, es fällt in die Hand Gottes. Ich war gestern auf einem Seminar, da hat einer, ein sehr kreativer Künstler, davon berichtet, wie er gepredigt hat, in einer großen Halle und auf einer sehr, sehr hohen Leiter stand. Und er ist abgerutscht und dann hat er sich da oben gehalten, krampfhaft. Und hing dann da. Ich hätte das gerne gesehen, wie er dann da weiter predigt. Und die Leute fragte, ist das nicht oft so in eurem Leben, dass ihr irgendwie hängt und nicht mehr weiterkommt und kurz vorm Abstürzen seid? Sehr plastisch. Und dann hat er gesagt, dann hat er das losgelassen. War eine sehr hohe Leiter. Aber er war gesichert. Und hing dann an so einem Kletterseil. Und er sagt, so ist das. Du kannst loslassen. Und dieses Wort befiehlt dem Herrn deine Wege, heißt, alles, was du bist, alles, was du hast, lass los. Verlass dich. Verlass dich auf deinen Gott. Und du wirst merken, er fängt auf. Und wenn du jetzt leere Hände hast, ende mit deinen Erwartungen, ende mit deinen Problemen, weil du es Gott überlässt, den hast du losgelassen. Dann bist du in der Lage, dass Gott dich beschenkt mit Neuem. Das ist der Einstieg in diesen Zyklus, immer wieder neu. Und dann kommt ja Vertrau auf den Herrn, tu Gutes, verlass dich auf den Herrn, er ist wieder Mitte. Freu dich, mach Jesus zur Quelle deiner Freude, nicht die Umstände. Dann haben manche von uns kaum Chancen, glücklich zu werden, weil die Umstände uns nicht glücklich machen, sondern Leid bringen. Aber wenn Jesus die Quelle deiner Freude ist, unabhängig von den Umständen, bist du gehalten, und zwar mit Lebensqualität. Und ein letztes, werde ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, ja, wir müssen warten, bis er eingreift. Und da sind wir wieder im Kinderzimmer. David sagt in Psalm 131, das können wir mal gucken, ja, 131, Vers 2, ich bin zur Ruhe gekommen, mein Herz ist zufrieden und still, wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter. So ruhig und geborgen bin ich bei dir. Das ist eigentlich das Bild einer stillenden Mutter. Und David sagt vorher, manche Dinge sind mir zu schwer, die begreife ich nicht, die verstehe ich nicht. Bei allem Warum-Fragen, ich komme nicht weiter. Und dann ist es gut, einfach bei dir zu Hause zu sein. Und zu wissen, in den Armen Gottes, in dieser Metapher, bin ich geborgen. Wie als Baby an der Brust meiner Mutter. Shalom. Wie sieht deine Beziehung zu diesem Gott aus? Weißt du dich bei ihm geborgen? Gott möchte dir diesen Frieden schenken. Und an dieser Stelle sind wir so wieder bei dem Forschertagsthema. Du bist wertvoll in meinen Augen, sagt Gott. Und ich habe dich lieb. Was ist, wenn du ihm das nicht glaubst? Was ist, wenn du den Eindruck hast, Gott will nichts mit dir zu tun haben? Oder aus irgendwelchen Gründen hast du kein Recht, den Platz in seinen Armen einzunehmen? So nach dem Motto, andere dürfen an deine Brust, ich nicht. Verstehe ich auch. Ich glaube, ein Mensch, der so ein Empfinden hat, Gott ist gegen mich, so ein Mensch wird in diesem Zyklus, den wir gerade aufgezeigt haben, weil es geht ja immer um den Herrn. Lass die Dinge beim Herrn los, vertraue dem Herrn, freu dich am Herrn, ruh beim Herrn aus. Wenn ich glaube, dass dieser Herr gegen mich ist, werde ich das, glaube ich, gar nicht so groß anstreben, dahin zu gehen. Wenn ich nicht glaube, dass er sagt, in meinen Augen, in deinen Augen mag es nicht so sein, aber in meinen Augen habe ich dich lieb und du bist wertgeachtet. Gerade habe ich gesagt, bei Gott sein, in Übereinstimmung mit ihm sein, heißt, die Dinge so zu bewerten, wie er sie bewertet. Du wirst keinen Frieden haben, wenn du bei dir stehen bleibst und in den Spiegel guckst und bei deinem Empfinden stehen bleibst und da vielleicht nur das innere Gefühl der Wertlosigkeit ist. Lass los. Und lass dir von Gott sagen, wie er dich sieht, wie du in seinen Augen aussiehst. Und wie wertgeachtet du bist und wie sich das zeigt. Und wie seine Liebe, wie wir es gesungen haben, nicht aufhört bis zum Schluss. Weil wir das oft nicht glauben, haben wir unsere Strategien. Wie kriegen wir das hin, dass wir uns trotzdem wertvoll fühlen? Eine Strategie, man könnte jetzt mehrere Dinge sagen, so ein Volksmund, wo es dann so schön heißt, tust du was, dann bist du was, dann hast du was. Also, tun, sein, haben. Wenn du was tust, kannst du was darstellen, dann bist du was und dann hast du auch was. Das haben wir, glaube ich, sehr stark verinnerlicht. Ich glaube, man sagt so in der Psychologie, in den ersten Jahren unserer Kindheit können wir nicht differenzieren, ob die Kritik unserer Eltern sich gegen das richtet, was wir tun oder was wir sind. Wir packen das immer in die Schublade, die sind gegen uns. Wir leben in einer Gesellschaft, in der 10-jährige Kinder sich das Leben nehmen, weil sie nicht versetzt wurden in der Schule. Und das Empfinden haben, sie sind wertlos. Sie haben das Klassenziel nicht erreicht. Also das ist ein Umfeld, in dem wir sehr stark geprägt sind. Was du tust, gibt deinem Leben Wert. Und wehe, du kannst nichts mehr. Und das ist bei den Kindern und Jugendlichen, wenn sie älter sind, glaube ich 12, dann geht es sehr stark ums Haben, ne? Dann ein richtiges Smartphone haben, die richtigen Klamotten haben, weil von daher definierst du deinen Wert. Und wehe dem, der nur von all die Klamotten da leben muss. Die werden gemobbt. Aber das Spiel, was du hier in der Jugend und Kindheit hast, hast du bis im Erwachsenenalter. Tun. Von daher dein Sein, und wohl dem, der neben dem richtigen Smartphone auch das richtige Auto hat und das Haus und mal Sport und keine Ahnung. Da wird es schwer zu entdecken, wer bin ich wirklich und was macht mein Leben wertvoll. Deswegen, das Teil muss man eigentlich durchstreichen, tun, sein, haben, sondern es geht nach dem biblischen Denken, wie Gott die Dinge bewertet. Zuerst ums Sein. Wenn du weißt um deine Identität, wer du bist in den Augen Gottes, und Gott sagt, in meinen Augen bist du wertvoll, in meinen Augen, in meinem Herzen hast du einen großen Platz und ich liebe dich, dann wird von diesem Sein, wenn du das verinnerlichst, dein Tun geprägt und das Haben kommt ganz nebenbei. Spielen wir das mal durch mit dem Motto vom Forschertag, du bist Gold wert. Nehmen wir mal hier so drei so Goldbarren. A, 250 Gramm, ich habe heute Morgen nachgeguckt. 250 Gramm Tagesgoldpreis, 9.412,99 €. 250 Gramm sind, glaube ich, gar nicht so viel. Ich frage euch, was gibt dem Gold den Wert? Das ist das Sein, ne? Das ist das Material. Da steht dann immer drauf, glaube ich, 999,99 Reinheitswert. Richtig wertvoll, wenn du jetzt das Gold nimmst und es einschmelzt. Wie viel ist der Goldbarren dann wert? Nach dem Tagespreis 9.412,99 €. Weil es muss nicht im Barren sein, es kann auch einfach im Klumpen sein. Gleicher Goldwert, weil da die Substanz den Wert hergibt. Was ist der Goldbarren wert, wenn ich ihn auf den Misthaufen werfe? Meine Tante hatte so einen tanztollen Misthaufen, wo wir als Kinder dran gespielt haben. Du schmeißt den Goldbarren da rein. Das ist eine Sauerei. Wir beide würden den mit Sicherheit wieder rausholen, weil der Goldbarren behält seinen Wert. Auch wenn er im Mist liegt. Ich könnte den hier hinlegen, könnte drauf rumtrampeln und versuchen, das weiß ich. Und der behält seinen Wert. Das ist uns bei Gold, glaube ich, irgendwie total klar, ne? Kannst du machen, was du willst, der Goldbarren behält seinen Wert von seiner Substanz her. Und wenn wir jetzt in unser Leben hineingehen und Menschen dich behandeln wie Dreck, auf dich rumtreten, wenn sie dich auf den Misthaufen transportieren, dann denken wir sind nicht mehr wertvoll. Weil wir beziehen unseren Wert von dem, wie die anderen mit uns umgehen, welchen Wert die anderen uns zusprechen? Ist das so? Wahrscheinlich nicht bei allen. Aber das kann ganz schnell passieren. Weil wir unsere Identität nicht wissen, Geliebte zu sein, Geliebte Gottes. In Klammern, der Goldbarren wird auch nicht wertvoller, wenn ich ihn in eine ganz tolle Schatulle reintone. Die Schatulle gibt dem Goldbarren kein bisschen mehr Wert. Also ganz gleich, welche Klamotten du hast oder in welchem Auto du gleich sitzt, das gibt dir kein bisschen mehr Wert. Der Wert ist das, was du bist. Und zwar nicht das, was die Gesellschaft dir zuspricht, sondern das, was Gott dir zuspricht, der da sagt, in meinen Augen bist du wertvoll und ich habe dich lieb. Und das können wir ganz konkret festmachen. Petrus sagt, ihr seid nicht mit vergänglichem Gold oder Silber erlöst, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu, unserem Opferlamm. Also der Preis, und das ist nicht nur ein Tagespreis, das ist ein Ewigkeitspreis, gestern, heute und in Ewigkeit. Der Preis für dein Leben, wenn man ein Preisschild tragen würde, jeder von uns heute Morgen, steht nicht 9.444,99 oder so, sondern da steht Jesus drauf. Du bist das wert, was Jesus wert ist. Kannst du das glauben? Ich habe heute Morgen nochmal nachgeschaut. Jesus sagt, die Leute um euch herum sollen entdecken, wie wertvoll ihr seid. Sie entdecken das, wenn ihr miteinander, so sagt Jesus, in Einheit lebt, wenn ihr als Kinder dieses Vaters lebt, als Königskinder. Er betet für diese Menschen, die ihm nachfolgen, Johannes 17, und die durch das Wort dann zum Glauben kommen. Er betet also auch für uns. Und dann sagt er, dein Wort ist die Wahrheit. Die Welt soll erkennen, dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Die Welt soll erkennen, der Vater hat dich genauso lieb, wie er Jesus lieb hat. Das ist ein Satz, ein Hammer. Er liebt dich wie Jesus. Fühlst du dich geliebt? Also da, an dieser Stelle musst du dann vertrauen, dass dieser Zuspruch Wahrheit ist. Haben wir aber auch gerade gesungen. Wie war das in diesem Lied? Gerade gucken, befreit durch deine Gnade. Wie gut du von mir denkst, war mir nicht klar. Lass mich durch deine Augen sehen, erkennen, welchen Mensch du in mir siehst und mach mir klar, was du sagst, ist wahr. Da haben wir ja gar nicht bewusst, haben wir gerade gesungen, wie wertvoll ich bin. Nein, war mir auch nicht, oder ist mir nicht immer bewusst, ganz selten. Er liebt mich, wie er Jesus liebt. Und ihr wisst, bei der Taufe Jesu, bevor der große Widerspruch der Menschen kam, bis dahin war er noch teilweise akzeptiert, hat ja nicht viel gemacht. Außer, dass er lieb war, seinen Job gut gemacht hat. Aber als er dann anfing zu predigen, vorher lässt er sich taufen und er hörte die Stimme des Vaters, wie der Vater sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Vor dem Widerspruch von den Menschen hörte er den Zuspruch seines Vaters, du bist geliebt. Und Jesus sagt, das ist meine Speise, dass ich von dem Wort Gottes her lebe. Davon ernähre ich mich. Und ich glaube, das brauchen genau wie Jesus, dass wir von Gott zugesprochen bekommen, du bist geliebt, seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn. Und Glauben machst du nicht wie das Essen einmal für den Rest deines Lebens, sondern das muss ich mir jeden Tag wieder neu zusprechen lassen. Weil wenn ich in den Spiegel gucke oder wenn ich das erlebe, was andere mir spiegeln, dann bin ich nicht wertvoll. Wir leben von dem Wort Gottes. Und du bist wertvoller als Gold. Und wenn du das weißt, dann wirst du immer wieder die Fluchtrichtung antreten zu Jesus. Weil wir sind berufen zur Gemeinschaft mit ihm. Mit ihm zusammen zu sein. Das müssen wir sacken lassen. Da müssen wir lernen, mit zu leben. Und dann werden wir hineinfinden in diesen tollen Zyklus. Weil wir immer wieder wissen, wir sind willkommen. Und das, was Gott bezahlt hat für uns, da macht er deutlich, ich lasse euch nicht, ihr seid mir zu wertvoll. Die Krone der Schöpfung, habe ich gerade gesagt. Und die Krone, die wir tragen, David sagt, das ist die Krone der Gnade. Wir sind gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und das Lied, was wir gleich singen, kenne ich noch nicht. Chrissy hat es auch vorgeschlagen und ich fand den Text ganz toll. Und zu diesem Lied möchte ich euch kurz noch etwas erzählen von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Es gab einen, der die Krone hatte, und zwar Manasse. Manasse war der Sohn von einem sehr guten König, von Hiskia. Und mit 12 Jahren wurde er schon König. Also ein kleiner Stöpsel, pubertierender Teenager. Hatte die Krone auf dem Kopf. Und Manasse hatte eigentlich ein gutes Vorbild. Ich würde sagen, hatte kein schlechtes Elternhaus, aber Manasse hat sich entwickelt als ein pervertierter König. Wenn du hineinschaust in 2. Chronik 33, da heißt es, er ahmte die abscheulichen Praktiken der Völker nach, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Und dann wird aufgelistet, die Höhenheiligtümer, die sein Vater zerstört hatte, die baute er wieder auf. Er verneigte sich vor den Mächten des Himmels, er trieb Zauberei, er hat Götzenbilder im Tempel aufgebaut, er hat das Volk verführt zu Praktiken, wie sie selbst das Umfeld nicht gelebt hat. Das heißt an einer Stelle, Manasse opferte seine Söhne im Tal Ben Hinnom im Feuer, befragte Totengeister und Wahrsager, er tötete Kinder, seine Kinder. Das ist nicht Liebe, das ist Selbstliebe, weil er sich irgendwas erhoffte von den Götzen, die er damit befriedigen wollte. Ein König im Volk Gottes. Und Gott hat ihn gewarnt, hat gesagt, kehr um. Manasse hat es nicht getan. Das heißt in meiner Bibelübersetzung, er tat vieles, was dem Herrn missfiel, um ihn zu kränken. Also Manasse hat das bewusst provoziert und hat den Götzen in den Tempel gestellt. Nein, ich will mal sehen, was du machst. Kein bisschen fromm. Und dann war natürlich irgendwann auch Schicht. Es heißt dann in der Bibel, schließlich schickte der Herr die Anführer des Heeres des assyrischen Königs. Manasse wurde gefangen genommen und sie legten ihn in bronzene Ketten und brachten ihn nach Babel. Und er geriet in Not. Endlich. Was misst du so einem Menschen an Wert bei? Absolut pervertiert, degeneriert im Blick auf Glauben. Ja, und wenn er seine Söhne opfert, im Blick auf Ethik und Menschsein schlechthin. Was hat er für einen Wert? Bitte? Geliebt von Gott. Deine Liebe bleibt, haben wir gerade gesungen. Das ist so ein Goldbarren im Misthaufen. Und man würde sagen, da gehörst du hin, Kerl. Und da packen wir noch ordentlich Schippenmist drauf. Weg mit dir. Wir lesen in der Bibel in 2. Chronik 33, dass in dieser Notlage sich Manasse an den Herrn, seinen Gott, wendet. Er betete demütig zum Gott seiner Vorfahren. Es war noch nicht sein Gott. Der Gott Abrahams, Jakobs und Isaak. Er betet zu diesem Gott seiner Vorfahren und er bittet um Barmherzigkeit. Er demütigt sich und dann heißt es, und der Herr nahm sein Gebet an und er hörte seine Bitten. Wow! Nicht, weil er jetzt was geleistet hat, sondern weil sich dieser Mann wieder besann auf das, was er ist. Er ist der Gesalbte des Herrn, ein König in seinem Volk. Und er stützt sich auf Gnade und dem, der sich demütigt, der empfängt Gnade. Er kriegt an dieser Stelle wieder neu die Krone aufgesetzt. Aber die Krone, die er jetzt hat, ist die Krone der Gnade und Barmherzigkeit. Und Gott sorgt dafür, dass dieser Mann wieder nach Hause kann. Und dann heißt es, da erkannte Manasse, dass der Herr allein Gott ist. Und er baute die äußere Mauer um die Stadt Davids wieder auf. Er ließ die fremden Götter das Götzenbild rausrauben. Und dann machte er sehr aktiv nach Möglichkeit das wieder in Ordnung, was er vorher verbockt hat. Und lebte als Gesegneter des Herrn. Er wusste um das Sein vor Gott. Er lebte Gnade und Barmherzigkeit. Und daraus kam das Tun und der Segen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir an dieser Stelle uns besinnen darauf, dass das, was wir so gerade gesungen haben und bekannt haben, Gott liebt uns, wir sind wertgeachtet, dass das von Bedeutung ist für unser Leben im Alltag. Vertraue auf den Herrn, tu Gutes, ne? Und dann wirst du als Beigabe sicher leben, es wird dir gut gehen, du wirst dich freuen an deinem Herrn. Ich denke, so die grobe Richtung haben wir verstanden. Und die kleinen Schritte, die müssen wir einüben. Die mögen mir gestern gelungen sein und morgen komme ich wieder aus dem Tritt. Leute, egal. Wir finden wieder rein in den Zyklus. Lass los. Überlass dich Gott. Mit dem möchte ich jetzt noch reden. Und lieber Vater, ich danke dir für deine Zusagen. Herr, wo sollten wir, Herr, wissen, dass wir wertvoll sind, wenn du es uns nicht sagst? Ich danke dir, Herr, dass du klarer und eindeutiger redest als Bienen untereinander. Dass du klare Worte hast, die wir verstehen. So gib uns ein Herz, was bereit ist, aufzunehmen, zu hören und auch zu glauben, dass das stimmt, was du sagst. Dass wir etwas sind. Durch und durch, geliebte Kinder. Und lass uns das, was wir sind, leben. Dass es sichtbar wird im Tun. Und all das, was wir haben, Herr, schenke immer wieder neu, dass wir nicht klammern, sondern dass wir lassen, loslassen, es dir überlassen, damit du es einsetzen können kannst für etwas, was dich ehrt und was Menschen um uns herum nützt. Wir danken dir, dass wir miteinander auf dem Weg sind, und ich möchte dich bitten, dass du uns weiter segnest. Amen.